Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, hier ist die Plattform, heute Nachmittag, an gewohnter Stelle, zu gewohnter Zeit. Ja, und besondere Themen haben wir sowieso immer. Thema heute Nachmittag in der Plattform ist die Sammlung der Familie Kull. Ja, um was geht's da? Da geht es letztendlich um verschiedene interessante Objekte wie das Geld, Fotos und Postkarten in der historischen Zeit in Weißenhorn. Insofern ist der Untertitel unseres Themas heute auch Weißenhorn heute und damals. Und unsere Gäste sind ja die zwei Sammler, die diese Sammlung dann betreuen oder eben mehren. Das sind einmal Ralf Kull.
Hallo.
Ralf, grüße dich. Und der Florian Kull.
Grüß dich, hey.
Und wer jetzt denkt, na nun, zweimal Kull. Jawohl, es sind tatsächlich Vater und Sohn. Und beide zusammen betreiben dieses Hobby oder machen das Thema und sind also dabei, eben diese Sammlung stetig zu mehren und die Historie der Stadt Weißenhorn eigentlich dann zu wahren. Ja, aber ich denke, bevor ich zu viel rede, Ralf und Florian, ich würde vorschlagen, stellt euch doch beide mal vor und dass wir euch ein klein bisschen besser kennenlernen und auch wie ihr eben zu dem Thema gekommen seid, einfach ein klein bisschen eine Einführung dazu.
Ja, hallo, ich bin Ralf Kull aus Weißenhorn, bin ein gebürtiger Weißenhorner. Mein Vater ist auch ein gebürtiger Weißenhorner, wir sind also richtige Weißenhorner. Und ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Weißenhorn schon seit 35 Jahren. Alte Dinge, alte Sachen, Postkarten, Bilder, die es zu sammeln gibt irgendwie, und es summiert sich und vermehrt sich stetig.
Also ihr seid auf jeden Fall in der Stadt geboren und seid der Stadt treu geblieben?
Wir sind der Stadt sehr treu, ja. Wir sind auch in Weißenhorn unterwegs, also in diversen Vereinen. Mhm. Im Weißenhorner Faschingsverein war ich tätig oder bin immer noch tätig, war früher mit in der Forschenschaft und habe viel gearbeitet für den Faschingsverein. Der Florian selber ist sehr tätig in Weißenhorn im Faschingsverein. Aber das kann er mal selber sagen, ja. Was er da macht.
Würde ich auch mal sagen. Hi, ich bin der Flo, bin 23 Jahre alt, der Sohn vom Ralf. Bin auch in Weißenhorn geboren und wenn man die ganze Zeit mit dem Zeug konfrontiert hat und aufwächst, dann bleibt einem folglicherweise auch gar nichts anderes übrig, als dort mitzuziehen. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zum Sagen.
Ja, wie hat denn das bei euch begonnen? Also ihr wart einfach historisch interessiert oder ihr habt das Erbe aus der Familie übernommen? Wie kommt man dazu, historische Postkarten, Fotos, Feldpost, Bildchen, Bierkrüge zu sammeln? Wie geht das los? Einfach die Begeisterung sieht so schön aus oder habt ihr zum Beispiel von Großvätern irgendwo was schon übernommen? Gibt es eine Familientradition? Erzählt mal einfach, wie das Ganze begonnen hat, dass...
Ja, ich denke mal, Familientradition gibt es in dem Sinne so nicht. Ich habe nur halt bei meinem Vater alte Bilder in der Schublade gefunden und das fand ich schon mal interessant, was früher so alles war. Und habe mir dann mal so Gedanken gemacht, naja, wer ist denn das alles auf den Bildern? Und dann habe ich angefangen, so die Bilder zu dokumentieren. Ob es jetzt die Hochzeit von meinem Großvater war, Bilder von meinem Vater selber und die ganzen Leute, die auf den Bildern sind, von meiner ganzen Familie. Und so ging das halt über meine Großmutterseite und habe ich diverse Sachen vorab bekommen von meinem Großvater, der leider im Krieg gefallen ist. Und da ging es los mit Postkartenbildern und so Sachen. Und dann hat man ja selber schon einiges so aus privat zusammengekriegt. Und wenn man dann sich mal beschäftigt und sucht im Internet und auf Flohmärkten, die ich früher sehr intensiv besucht habe, zum Leid meiner Frau manchmal, war ich viel auf Flohmärkten und da gibt's ein riesiges Angebot, was man gar nicht glaubt. Und wenn niemand glaubt, dass es von Weißenhorn nur 20 Postkarten gibt, verschiedene. Ich habe jetzt allein in meiner Sammlung knapp 200 verschiedene Postkarten und das ist wahrscheinlich noch lange nicht alles, denn es gibt in Weißenhorn noch mehrere Sammler. Aber es ist, glaube ich, fast ohne Boden, was Weißenhorn mit Postkarten betrifft. Und wenn man heute schaut, gibt es noch 3, 4 die so in Neuauflagen auf alt gemacht oder schöne neue Postkarten gibt es auch, die ich mir übrigens kaufe, zu mir selber schicke, damit sie gelaufen sind, damit ich selber Postkarten von Weißenhorn habe. Ne?
Ja, wahrscheinlich, es wird weniger geschrieben, deshalb wird es wahrscheinlich auch weniger Postkarten geben, vermute ich mal. Du hast gesagt, ihr habt dann auch auf Märkten, auf ja, eben alten solchen, ja,
ja, Flohmärkten.
Flohmärkten, genau, ja. Das war ein Begriff, den ich suchte, geschaut. Aber ihr habt euch dann entschieden, dass ihr euch eingrenzt, was die Objekte angeht. Also ihr sammelt jetzt nicht zum Beispiel historische Möbel oder Vasen oder irgendwas. Ihr habt gesagt, eher das, was man besser aufheben kann, Fotos, okay, Postkarten, das sind alles kleinere Dinge, Geld, das ist auch noch etwas verwahrbar. Ihr habt euch dann entschieden, ihr konzentriert euch auf genau diese Themen, die ihr dann auch irgendwo aufbewahren und archivieren könnt. Ne?
Also muss man sich ja ein bisschen eingrenzen auf das alles, weil ich glaube mal, bei Möbel, da fehlt einfach die Lagerkapazität. Und in dem Sinne ist es auch nicht so interessant und relevant, finde ich jetzt, als jetzt zum Beispiel alles auf Bildfeld zu halten, wie auf einer Postkarte oder auf einem Foto.
Mhm. Aber für mich ist halt persönlich wichtig, sage ich mal, damit das immer in Verbindung mit Weißenhorn ist. Ich habe zum Beispiel aus dem alten Haus einen alten Volksempfänger raus, der wurde noch repariert in einer alten ja, wie heißt es? Radio-Werkstatt in Weißenhorn in den 40er Jahren. Und da hängt hinten noch der Zettel drauf: Bauer, repariert worden, Volksempfänger, und der ist noch tadellos. Und das sind natürlich schon Funde, die richtig Spaß machen. Und wie gesagt, und was mich auch ganz arg freut, dass es noch in Weißenhorn Leute gibt, die Postkarten von alten Motiven machen, die neu rausbringen und die man jetzt wieder verschicken kann. Und ich habe erst auf unserer Facebook-Seite Weißenhorn heute und damals habe ich Postkarten veröffentlicht, die neu aufgelegt sind mit alten Motiven, und habe mal die Leute mal so hingewiesen, schreibt doch mal jetzt eine Postkarte. In 100 Jahren freut sich jemand, wenn er eine Postkarte von Weißenhorn kriegt. Und ja, ich freue mich, wenn ich eine alte Postkarte bekomme. Meine Postkarten sind teilweise von 1898 und die gehen durch bis heute.
Und die Frage ist, wie es in 100 Jahren ausschaut. Wahrscheinlich wird man zumindest mit dem Thema E-Mailing ein bisschen ein Problem haben. Alle älteren E-Mails, uninteressant zum Anschauen, ist nichts wirklich Künstlerisches dran. Und ob die so lange gespeichert werden können, also kein Vergleich. Insofern die künstlerischen Elemente, die so einer Postkarte beiwohnen, sind, glaube ich, schon ganz andere. Aber ein Punkt, den wir am Anfang noch nicht so genau erwähnt haben, ihr habt jetzt nicht irgendwie per Beruf oder irgendwie per Ausbildung Hintergrund im Sinne von Historiker oder Geschichtsgelehrter oder Geschichtslehrer, das ist bei euch nicht der Fall. Oder ihr seid eigentlich nur interessiert an dem Thema, ihr recherchiert, aber ihr seid jetzt nicht gelernte, ja, Historiker oder Geschichts...
Nee, also definitiv nicht. Also ich bin gelernter Schlosser, mein Vater ist Metzgermeister. Und sonst hat mal einer gesagt, oder ganz speziell zu meinem Vater, dass er sich nicht Historiker nennen darf. Er ist Hobbyhistoriker, weil ihn schon einige genannt haben, also jetzt, wenn wir ab und zu Zeitungsartikel gehabt haben, hat der Zeitungsmensch uns Historiker genannt, aber da hat uns dann einer von Weißenhorn drauf angesprochen, der in der Stadt beschäftigt war oder ist. Wir dürfen uns nicht Historiker nennen, wir sind Hobbyhistoriker.
Wobei das in der Sache wahrscheinlich jetzt wenig Unterschied macht. Und im Endeffekt, die Sammlung ist ja da und ihr recherchiert und tut.
Und ja. Ich sag mal, es ist Leidenschaft. Und ich gehe den Sachen hinterher und ich versuche, die Leute anzutreffen. Es gibt noch in Weißenhorn Leute, die sind wie ein wandelndes Archiv. Wenn du zu denen kommst mit alten Fotos von Weißenhorn, ich kann seinen Namen sagen, der Bosch Fritz, das ist ein genialer Mensch, der ist 90, und wenn der ein Foto sieht und sieht jemand, der kann dir genau sagen, wer das ist. Und den Mann habe ich zu mir nach Hause eingeladen, als es um alte Bilder ging. Und die habe ich auf dem PC eingescannt und haben sich ein Bildschirm angeschaut und der konnte dir erzählen, wer das ist, wer das ist, wer das ist. Und das ist wichtig, einfach sage ich mal, in 50 Jahren gibt es nicht mehr, wo die erzählen kann, wer das mal war. Und darum ist es wichtig, festzuhalten, aufzuschreiben, zum Dokumentieren und archivieren, aufheben.
Ich vermute auch, die Generation, die sich da noch so auskennt, ist jetzt die, die schon im sehr, sehr hohen Alter ist. Also gilt es gerade jetzt in diesen Jahren noch das Wissen und die Informationen ja irgendwie niederzuschreiben oder zu archivieren, denn in 10, 20 Jahren ist die Generation, auch die Kriegsgeneration, wahrscheinlich dann nicht nur unter uns.
Aussterbende Zeit.
Ja, dann ist die natürlich dann nicht mehr da, und gerade so die alten Fotos, ja gut, Fotos gehen bis ins natürlich 19. Jahrhundert zurück. Da wird es wahrscheinlich schwieriger sein, wobei ihr gesagt habt, ihr seid ja da auch emsig am Recherchieren, was ist da drauf zu sehen, was ist da, ist es dann trotzdem noch mit den Quellen im Internet und vielleicht mit vereinzelt älteren Menschen möglich, das im Einzelnen so also, aufzuklären, was da drauf zu sehen ist, wer das ist und was.
Also manchmal ist es eigentlich extrem schwierig, auch wenn ich jetzt mal sage, ich wohne mein Leben lang schon in Weißen und kenne da eigentlich so gut wie jedes einzelne Gebäude, aber wenn man jetzt da mal so ein Foto hat, wo aus einer komplett anderen, also nicht typischen Perspektive geschossen ist, da tut man sich teilweise echt schwer zum rausfinden, wo steht das oder wo ist das Bild aufgenommen worden. Das ist teilweise schon kompliziert, aber dann forscht man nach und gerade, wie mein Vater gerade gesagt hat, die alte Leute fragen, da findet man das immer dann raus. Also es gibt schon teilweise Bilder, wo man nicht weiß und nicht erkennt, wo es ist, obwohl es eigentlich im Nachhinein in Weißen aufgenommen worden ist.
Obwohl, ja, eigentlich sicher, und das müssten wir vielleicht auch zu dem Ort noch klein bisschen erzählen, ja nicht allzu sehr viel im Sinne von Schäden, Kriegsschäden oder durch Veränderungen.
Gar nichts.
Also so gut wie nichts.
Ja. Also vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, Weißenhorn, vielleicht sagt man ganz kurz, ich denke jeder weiß grob, wo Weißenhorn liegt, aber vielleicht erzählt man also, auch kurz ein bisschen was, mal, wo es liegt, wie groß der Ort ist und was so vielleicht die Besonderheiten auch in der Stadt sind, ja. Was eben ein Weißenhorn so ausmacht aus eurer Sicht und warum es eben auch dann für den oder für euch als Hobbyhistoriker gerade so interessant ist.
Also zu Weißenhorn kann ich das mal pauschal so grob sagen, Weißenhorn ist die älteste Stadt im ganzen Landkreis Neu-Ulm mit dem ältesten Gebäude, der Schranne. Und ich sag mal, Weißenhorn hat sich die letzten Jahre sehr emporgemacht. Wir haben Zuganschluss und der macht vieles leichter und auch manches teurer. Und ja, und Weißenhorn ist lebenswert. Ich liebe Weißenhorn über alles und du kannst schon Weißenhorn weggehen. Wir haben zum Glück wieder das Brauhaus, hat man wieder reaktiviert, was ich ja todglücklich bin, dass da kein Drogeriegeschäft mehr drin ist, sondern wieder das, was mal drin war, eine Bierbrauerei und wo man Bier trinken kann im Freien und im Gebäude und im super Keller unten. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, nach Weißenhorn zu kommen, mal die Altstadt anzuschauen, ein Bier zu trinken, das Museum ist grandios und man muss ja wirklich sagen, Weißenhorn, der alte Museumsleiter, der jetzt in der Rente ist, der hat ja unsächlich viel für Weißenhorn gemacht, über das Archiv und wir haben oft zusammengearbeitet und der hat mir oft geholfen und hat mir wieder weitergeholfen und der Wolfgang Ott, darf mir ja ganz ehrlich sagen, der ist so kapaziert auf dem Thema, obwohl es kein Weißenhorner ist eigentlich, ne? Aber ja, eine super Sache, ein Ding, Weißenhorn archiviert auch und sammelt auch viel und macht. Und wir sind das im Kleinen, Privaten und die machen das
hauptberuflich.
Mhm. Habt ihr da jetzt eine Ahnung, ob andere vergleichbare Orte das auch tun oder ist das wirklich bei euch in Weißenhorn eine Einzigartigkeit, dass so eine Lebendigkeit oder so ein historisches Interesse da ist oder auch vielleicht so viel Historie geboten ist? Stichwort Foucault kommen wir vielleicht danach der Musikpause noch. Ist das dann wirklich ein Punkt, der die Stadt relativ einzigartig macht? Oder?
Also jetzt gerade im Bezug dahin, von unserer Facebook-Seite von Weißenhorn heute und damals bin ich ja vor ein paar Jahren draufgekommen, wo das auf Facebook gesehen habe, wo das gibt es ja auch in Ulm, von der Zeitung her, wo das gemacht wird. Und ich schätze mal schon, dass es irgendwo anders auch noch gibt, aber mir ist jetzt durchaus nichts bekannt. Ich weiß es halt, von Ulm kenne ich es halt. Durch das bin ich ja auf die Idee gekommen, die Bilder zu machen und das und den Vergleich zu bringen, wie es früher ausgeschaut hat und heute ausschaut.
Man muss ja sagen, es war seine Idee. Ich habe immer gesammelt und habe das halt archiviert und aufgehoben und man hat sich gefreut und man hat das so mal halt angeschaut ab und zu mal zum Schauen, Mensch, guck mal, wie es so früher war. Und er kommt eines Tages daher mit der Fotokamera und sagt, du Vater, ich fahre jetzt mal in die Stadt und ich nehme deine Kamera mit, ich muss da was fotografieren. Und dann hat mir das eben gezeigt, was er da macht. Und ich war total begeistert eigentlich, war eine super Idee. Und
vor allem die Mordsresonanz, wo er dann auch zurückgekommen ist, von der gefällt mir Klicks und wie viele Leute und zur Seite folgen und auch regelmäßig uns Bilder schicken, ob wir sie nicht mal veröffentlichen können von den Ortsteilen von Weißen und ob man nicht mal von Attenhofen, von Hegelhofen, von Biberachzell, ob wir da nicht irgendwelche Postkartenbilder haben und da mal einen Vergleich bringen können. Das ist also die Resonanz ist extrem hoch. Und zu uns kommen schon selber privat Leute her und bringen uns Zeug vorbei, Bilder, Fotos und Postkarten und bringen uns einfach vorbei, weil sie es zu Hause gefunden haben, mit dem nichts anfangen können und sich denken, bei uns ist es besser aufgehoben, bevor man es rausschmeißt. Und so wird die Sammlung auch größer.
Also Stadt hat auf jeden Fall viel zu bieten. Anleihe habt ihr in Ulm genommen. Ich weiß, da gibt es tatsächlich auch solche historischen Fotos, die verglichen werden. Aber ich glaube, da wird es behördenseitig oder von der Amtsseite. Oder macht es auch Hobbysammler, die das betreiben? Oder ich dachte, es wäre irgendwie die Stadthistoriker von der Stadtarchiv.
Meines Wissens nach ist es, glaube ich, von der Südwestpresse gewesen.
Aha, okay. sei es drum. Ja. Wir reden von Weißenhorn und von euch.
So schaut's aus.
Und das ist der entscheidende Punkt. Ja, ein Punkt, den wir vorhin nicht so deutlich herausgearbeitet haben, ihr macht die Sammlung für euch, ihr macht es auf jeden Fall ehrenamtlich, das heißt, es ist niemand, der euch dazu bezahlt, anleitet. Es gibt aber jetzt auch nicht irgendwo ein Museum oder einen Punkt, wo man sagen kann, aha, das, was ihr jetzt zum Beispiel sammelt, Krüge haben wir vorher auch genannt, oder Feldpostkärtchen, klar, das ein oder andere ist im Internet dann zu sehen, als Foto, als Abbildung, aber es gibt jetzt nicht bei euch irgendwo einen Ausstellungsbereich, wo man sagen kann, heute gehen wir mal bei den Kults vorbei und besichtigen mal eben die Fotos oder die Bierkrüge, das habt ihr bis dato nicht. Also es gibt noch kein Museum, es gibt nicht vor Ort irgendwo eine Ausstellung, die es ja, zu besichtigen gäbe. Das ist nicht der Fall.
Ja, es ist irgendwie schwierig, das auszustellen, sage ich mal. Wenn man weiß, ich denke mal, jeder weiß, wie groß eine Postkarte ist und wenn man die irgendwo so hinlegt, da fummelt vielleicht jeder, muss ich mal sagen, und versucht es anzufassen und sowas. Das ist natürlich auch nicht arg dienlich der Erhaltung von der ganzen Sache. Man muss ja auch sagen, so Postkarten, die musst du in speziellen Folien aufbewahren, die weichmacherfrei sind, weil sonst zerlegen sich die Postkarten nach einer gewissen Zeit. Und das ist auch nicht einfach eine normale Plastikfolie, die 5 Cent kostet, sondern die Sachen sind halt in Ablagen gesammelt, gespeichert. Wenn das jemand sehen will, darf er das mit Sicherheit anschauen. Das ist kein Problem. Aber wir haben jetzt auf die Frage hin nochmal zu gehen, keinen Ausstellungsraum. Aber wir haben uns schon überlegt, auf nächstes Jahr, es gibt ja in Weißenhorn eine Kulturnacht. Und wir haben schon mal überlegt, bei der Stadt nachzufragen, im alten Rathaus einen Raum vielleicht zu kriegen, um Bilder auszustellen. Postkarten und so diverse Sachen, die es von Weißenhorn halt so gibt, dass mal jeder sich ein kleines Bild machen kann. Was haben die alles so, ne?
Schön. Ich denke, wir sprechen gleich weiter, aber wer Zeit, dass wir vielleicht mal zwischendrin eine Musik spielen. Ich habe was ausgesucht und zwar heißt die Band oder der Interpret Mellow Mark und das Album heißt Metropolis. Wir spielen den dritten Titel und ja, der heißt Layla featuring, featuring Momo Dendo, das ist DJ Dendo, egal. Layla heißt auf jeden Fall. Hier ist Musik. Die Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag. Ja, geht es um Weißenhorn, geht es um das historische, ja, die Sammlung historischer Bilder und Fotos, Bilder, Fotos, Postkarten und so weiter und so fort. Und letztendlich sind meine Studiogäste, die Sammler, das sind Ralf Kull und Florian Kull. Ja, also die Sammlung Kull, kann man das so nennen? Ich habe gerade so ein bisschen drum geredet. Nennt ihr das dann selber Sammlung Kull oder wie beschreibt ihr das?
Nee, eigentlich nicht. Nee, der Name ist halt das erste Mal auftaucht bei euch hier. Die Sammlung Kull. Da haben wir nie so Gedanken gemacht. Einfach, man sammelt halt irgendwie. Mhm. Wenn man überlegt, jeder sammelt irgendwo, die andere vielleicht Briefe. Ja, ein Freund von mir sammelt Streichholzschachteln. Ja, gut, wem es gefällt so irgendwie, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber für uns ist halt, sag ich mal, Weißenhorn, das bietet viel zu sammeln. Wir machen auch ganz aktiv Geschichte, sag ich mal, aufarbeiten Geschichte. Wir haben vor über 10 Jahren haben wir durch Zufall in Weißenhorn fest, also mitbekommen, damit ein Flugzeug abgestürzt ist im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und das ist auch Zeitgeschichte, sage ich mal. Und mich hat das damals interessiert, was ist da genau passiert und was war da überhaupt. Denn mal die Zeit ist ja auch schon jetzt mittlerweile 70 Jahre her. Und wir haben dann, beziehungsweise ich noch mehr, damals der Florian war ja noch klein, und das ist jetzt 12 Jahre her, ich habe da angefangen zum Forschen, was ist genau passiert und wie und wo und was. Und ja, ist ein deutsches Flugzeug ist im Wald abgestürzt und der Pilot ist damals ums Leben gekommen, wurde in Weißenhorn beerdigt. Und jetzt war die Frage, wo ist der heute, der Pilot? Und ist ziemlich schwierig, so nach so langer Zeit Sachen rauszufinden. Und ich habe das aber geschafft, über 2-3 Jahre hinweg alles rauszufinden. Der Pilot wurde wieder entartigt, hat man da gesagt, wurde nach Breslau überführt, wurde dort beerdigt. Breslau liegt heute in Polen, ist so nicht mehr auffindbar. Aber ich habe Angehörige gefunden, den Bruder des Piloten, der hat uns besucht, der war hier, hat viel erzählt. Und ich denke mal, wir haben dann im Weißenhorner Wald einen Gedenkstein aufgestellt für den Piloten. War ein junger Mann mit 23 Jahren, der hat sich bestimmt auch anders besser vorgestellt wie sowas. Und der Stein steht jetzt seit 12 Jahren im Weißenhorner Wald. Und ich denke mal, das ist auch Weißenhorner Geschichte. Die muss nicht 100, 200 Jahre alt sein, sondern Geschichte gibt es auch von vor 10 Jahren oder vor 70 Jahren eben.
Geschichte ist zeitlos.
Geschichte ist zeitlos, genau, Flori.
Weil wir gerade bei der Geschichte sind, da hatten wir vorher schon ein Stichwort, nämlich die FOKA genannt. Ihr habt zumindest, was dieses betrifft, dann doch in Weißenhorn was zu bieten, was andere Städte oder Augsburg, nur, glaube ich, außer Weißenhorn nicht zu bieten hat. Vielleicht erzählt mal darüber, wie haben sich die Fugger dann in Weißenhorn historisch irgendwie, soll ich mal sagen, hinterlassen. Was gibt es da heute noch zu besichtigen? Was bedeutet das für Weißenhorn heute?
Weißenhorn ist zum Beispiel mit Augsburg die einzigste Stadt, also es gibt zwei Städte, die sich in Deutschland Fuggerstadt nennen dürfen, und das ist Augsburg und Weißenhorn. Und ich finde, das macht Weißenhorn nochmal zu was Besonderem. Und zu den Gebäuden, was wir in Weißenhorn haben, was noch von den Fugger herkommt, das ist zum Beispiel Schloss, wo jetzt das Rathaus beherbergt.
Mal frühes Neuverschloss, das Fuggerschloss.
Genau. Was gibt's noch?
Mein Weißenhorn hat viele tolle Gebäude. Ich sage mal, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin kein Spezialist zum Thema Fuggergeschichte, weil die Fugger, weiß ja ziemlich jeder hier so in der Gegend, dass das Kaufleute waren und die Weißenhorn zu dem gemacht haben, dass Weißenhorn eine reiche Stadt war. Aber ich sage jetzt mal, zeitgeschichtlich über die Fugger kann ich jetzt keine verbindlichen Aussagen machen, sage ich ganz ehrlich, bevor ich hier irgendwelche Daten in den Raum werf, die mir morgen vielleicht jemand wieder widerlegt. Sage ich mal, Weißenhorn hat viele tolle Gebäude. Wir haben eine Art Festungsring, wir haben ein oberes Tor, wir haben ein unteres Tor, wir haben einen Prügelturm, wo wir früher die eingesperrt haben, die was gestohlen haben. Diebsturm, sagt man in Weißenhorn, auch ein super Gebäude. Wir haben also wirklich eine super Altstadt, sage ich mal mittlerweile, die schön restauriert ist, die auch nach wie vor, muss man ja mal sagen, es kommen viele Leute nach Weißenhorn, die Geld haben, muss man so sehen, und investieren und die Gebäude renovieren. Leben reinbringen. Manche sagen, bei euch in Weißenhorn geht es in die ganz andere Richtung. Viele Innenstädte sterben, da ist nichts mehr, und in Weißenhorn kommen die Leute rein, renovieren die Gebäude und kommt Leben rein einfach. Ob es eine Gastwirtschaft wieder ist oder ein Friseurladen reinkommt, egal was.
Weil es ja auch vielleicht daran liegt, dass viele Leute, die von außerhalb kommen, von der Großstadt kommen, vielleicht sowas müssen und sowas einfach wollen. Und darum kaufen sich Leute einfach Grundstücke oder alte Häuser in Weißenhorn und investieren darin, weil es einfach
Zukunft.
Nostalgie hat und Zukunft, ja. Mhm. Sag ich mal so. Und Weißenhorn hat ja zum Beispiel aus Kleinste Theater.
Ja, genau, in ganz Bayern.
In Bayern oder
Schwaben? In ganz Bayern, meine ich.
In Bezug auf die Fugger, habt ihr dann in eurer Sammlung, ja, ich habe, glaube ich, da was gelesen, auch irgendwelche Hinterlassenschaften oder Dinge, die aus der Zeit der Fugger irgendwo sind? Da war doch irgendwas mit Münzen, oder?
Mit Münzen?
Ja, die Fugger, die haben ja, das waren die ersten, die Geld gedruckt haben. Es gibt Geld von Weißenhorn mit dem Weißenhorner Wappen, mit den drei Hörnern.
Mhm. Silbermünzen sind das, ja.
Und die gab es mal. Aber ich denke mal...
Also ich habe persönlich selber so eine noch nie gesehen.
Ich habe schon welche gesehen. Und an die ranzukommen, denke ich mal, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Außer du findest vielleicht irgendwo eine, wenn du irgendwo auf dem Feld, irgendwo im Acker Glück hast vielleicht. Aber im Museum, und ich meine, in Augsburg liegen welche. Aber so, denke ich mal, zum Kaufen.
Das ist ja nur meine große Hoffnung. Eines von meinen anderen Hobbys, ich gehe sondeln. Also mit dem Metalldetektor bei uns rundherum um Weißenhorn, und das ist nur meine große Hoffnung, damit ich mal nur so eine Silbermünze bin von Weißenhorn, weil das wäre schon etwas, was nicht jeder hat.
Weil das eben ja auch beschrieben stand über Weißenhorn, das Besondere, dass eben dort auch die Fugger Münzen geprägt haben. Deswegen meine Frage, also jedenfalls da bis dato habt ihr noch keine Fugger Münzen in eurer Sammlung, die wahrscheinlich sehr wertvoll wären und auch eben was Außergewöhnliches, aber da seid ihr noch auf der Suche,
sogar
ganz konkret, wie du gerade beschreibst, mit Metalldetektor, und bis dato ist das jedenfalls noch nicht vorhanden. Also von den Fuggern und sonst sind die Gebäude auf jeden Fall übrig geblieben, das heißt, ihr habt jetzt auch nicht historische Postkarten, wird es in der Zeit noch nicht gegeben haben, oder irgendwelche, was weiß ich, Krüge oder Porzellan, gar irgendwelche nichts. Gegenstände, das befindet sich bei euch nicht drin. Das heißt, ihr habt jetzt keinen direkten historischen Schatz aus der Fuggerzeit.
Das könnte man höchstens im Archiv von Weißenhorn finden, sowas. Denke ich mir mal eher.
Also das Weißenhorner Museum, also so wie ich das weiß, aus Information, das Weißenhorner Museum hat ja irgendwie das große Glück gehabt, als die Amerikaner 45 gekommen sind, hat man alles ins Museum rein, Museum zugemacht und versiegelt, und das Ding war zu und da hat keiner mehr was rausgeholt. Drum ist der Weißenhorn in der glücklichen Lage, über viele Dinge zu verfügen, die nicht gestohlen wurden aus der Zeit und der Zeit davor, auf die man zurückgreifen kann. Aber wie gesagt, zum Thema Fugger, das ist schon verdammt lange her, sage ich mal, ne? Um da Sammlung als Privater anzufangen. Ne?
Das heißt, eure Gegenstände sind auf jeden Fall etwas neueren Datums. Ihr habt sowas vorgesagt, das geht in die Zeit zurück.
1800 sowas rum, da fängt es dann an, ungefähr so grob.
1800 ja, ungefähr.
Kann man so grob sagen.
Mhm. Und also ihr habt auf jeden Fall schon beschrieben, ihr habt Postkarten. Und vielleicht geht einfach mal ein klein bisschen darauf ein, was man so ab 1800 so an Schätzen alles denn sammeln und finden kann, was sich so bei euch da befindet. Ich nehme an, ihr habt auch eine Inventarliste oder so irgendwie ein gedankliches, ja. Was steht denn da so alles drin? Also was sammelt man denn da so alles? Was gibt es dabei alles?
Also die älteste Postkarte, die wir haben, ist von 1898.
Genau. Mhm. Ja, aber was wir noch haben, sind zum Beispiel Sterbebilder. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich habe das älteste Sterbebild, das ist, ich weiß nicht ganz genau das Datum, aber die Frau war geboren 1780 und ist irgendwann 1800 noch was gestorben und das sind schon interessante Zeitdokumente, sage ich mal, und ich habe aus dem Nachlass von der Weißenhainer Brauerei summa summarum an die 200 Sterbebilder gekriegt, die aus der Zeit bis in die 50er, 60er Jahre reingehen mit ganz berühmten Namen.
Also von Weißenhain berühmte
Namen. Von Weißenhain, ob das Hable, Zimmermann, viele, also durch den Gang durch alles Brauereien, Hasenbrauerei und alle Brauereien, die es heute nicht mehr gibt. Und das ist natürlich schon ein super Nachlass, sage ich mal, über die Namen. Und das ist alles Zeitgeschichte, Weißenhain, was es alles mal gegeben hat. Und wenn man sowas vom Verlust bewahrt, sage ich mal, weil die Leute hätten das wahrscheinlich rausgeschmissen. Und so ist es erhalten. Und es geht dann zurück durch den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre. Und ja, Sterben gehört zum Leben, das ist halt mal so, und das kann man aussammeln. Ne?
Es war es aber nicht so, dass euch dann das Museum irgendwo dann versucht hat, das abspenstig zu machen. Da gibt es dann schon ein, wie soll ich mal sagen, entspanntes Miteinander, oder? Oder also nicht, dass jetzt das Museum sagt, Mensch, die haben so tolle Sachen, die sammeln schöne Karten, also, die sammeln Sterbebildchen, Fotos und so weiter und so fort. Da ist jetzt kein Problem, oder?
Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Weißenhainer Museum vergleichen können von den Dingen an Exponaten, was wir haben und was das Weißenhainer Museum hat. Also ich glaube, da sind wir schon noch eine kleinere Nummer als das Weißenhainer Museum, wenn ihr überlegt, dass wir ein paar einzelne Inflationsgeldscheine haben von Weißenhain, wo die gedruckt haben, und Heimatmuseum hat die bündelweise so gesehen.
Ja, aber die haben deswegen die bündelweise, weil die eingezogen wurden. Und das Glück hatten alles, es ist nichts weggekommen letztendlich. Ne?
Das heißt, es war die einsamen Stelle, so wie es die Ausgabestelle irgendwo gab, war das dann die einsamen Stelle und da ist es dann auch verblieben.
Genau. Ja. Und darum sag ich einfach mal so, können wir uns glücklich schätzen oder sind froh, das, was wir haben, und das Heimatmuseum ist froh, was die haben, und ich glaube mal, dass es alles in einem Einklang ist und dass es da keinerlei Reibereien gibt.
Mhm. Ja, nö. Es kommt zum Beispiel das Museum bei Augsburg, dann gibt es ein großes Landes, so ein Schwäbisches Museum, die machen oft Anfragen, ob wir ihnen was ausleihen. Die kriegen immer was, was sie so brauchen. Die kommen zum Schauen, was wir so haben alles, und dann, ob sie das und das und das kriegen, dann kriegen sie das. Da gibt es eine Ausleihliste, Inventarliste. Auch hat mich der neue Museumsleiter von Weißenhain, der Herr Kunze, letzte Woche konsultiert. Es gibt dann eine Ausstellung zum Tag des Denkmals in Weißenhain. Man will eine Ausstellung machen über den neuen Kirchplatz und alles. Er wollte doch mal gerne meine Postkarten sehen, die den Kirchplatz betreffen, ob man was brauchen kann. Und ich denke mal, man kann nur voneinander profitieren und man muss da nicht gegeneinander gehen. Und ich denke, es wird erhalten, es kommt nichts weg. Mhm.
Gut, dann haben wir gesagt, also ungefähr vor der Jahrhundertwende beginnt so eure Schatzsammlung. Was sind so dann die, aus der welchen Zeitabschnitt so die nächsten Dinge? Also ich habe im Vorgespräch gehört, ihr habt dann gerade zum Beispiel aus Kriegszeiten, Erster Weltkrieg, Feldpostkarten und so weiter und so und Ansichtpostkarten. Was sind so also die nächsten Zeit betrachtet gesehen, Meilensteine, die dann eure Sammlung abdeckt, also Kriegszeit, oder?
Also vom Ersten Weltkrieg, da habe ich mal im Internet eine Postkarte ersteigert von Weißenhain. Und da gab es dann mit der Abwicklung Probleme mit den Zahlen, und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Jetzt hat sich herausgestellt, das war eine Frau, denn ihr Mann ist geboren in Weißenhain, wohnt jetzt im Fränkischen. Und im Gespräch am Telefon sind wir dann draufgekommen, dass sie noch viel mehr hat eigentlich, was mich interessiert. Und dann sagte sie zu mir am Telefon, an Weihnachten kommen wir nach Weißenhain, Schwiegermutter besuchen, da bringe ich alles mit, dann können Sie sich nehmen, was Sie wollen. Und dann tatsächlich kam die Frau auch vorbei, hat mir das gezeigt, was sie alles hat, und ich durfte mir Sachen nehmen, das ist große Klasse gewesen, ne? Und noch viel mehr eigentlich, wenn man sich dann überlegt, das ist irgendwo im Fränkischen, irgendjemand hat dann Bezug dazu und das ist dann halt weg. Und so kam es wieder nach Weißenhain zurück. Da dreht sich's um eine Gasthofbrauerei in Bären, in Weißenhorn. Also ich habe von Bären so ziemlich den ganzen Nachlass an Postkarten und Utensilien gekriegt, der im Haus da war. Weil der wieder letztendlich vom Fränkischen wieder zurückkam nach Weißenhorn. Mhm. Ja, und es deckt, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg. Halt, es ist immer interessant, wenn Postkarten nach Weißenhorn gelaufen sind. Es gibt da traurige Postkarten, Absender, Empfänger, Vollpost nicht übermittelbar zurück an Absender. Mhm. Was da passiert ist, kann man sich auch ausrechnen. Und die habe ich privat von der Frau gekriegt, aus Weißenhorn, von ihrem Mann. Und das ist natürlich tolle Sachen, sage ich mal. Und von einem Schulfreund von mir habe ich von seinem Großvater eine Postkarte, einen Brief bekommen, der war Kriegsgefangener in Amerika und hat den Brief an seine Freundin geschrieben nach Weißenhorn. Und der Brief wurde dann auch von den Amerikanern geöffnet, wurde Zensur gelesen, die Wehrmacht hat den geöffnet, wurde Zensur gelesen und geöffnet und geschlossen und geöffnet und geschlossen. Und ja, so Sachen, an die läuft man auch nicht jeden Tag hin, sage ich mal, ne?
Und wenn man dann sowas bekommt, versucht man halt dann noch die Angehörigen ausfindig zu machen und gegebenenfalls, also wenn ihr es nicht direkt von den Angehörigen natürlich bekommt, und da einfach nachzuforschen oder also die Historie, die Geschichte dann auch ausfindig zu machen oder?
Ja gut, das war für mich ziemlich einfach, mhm, weil das war von einem Freund von mir, der Großvater, mhm, und da war das ziemlich einfache Angelegenheit. Mhm. Ne? Und wie gesagt, was man auch zum geschichtlichen Schwerpunkt sagen kann für uns, Weißenhorn hatte im Zweiten Weltkrieg ein Tanklager. Da wurde die Luftwaffe mit Benzin versorgt. Und das Tanklager bestand ja so, sag ich mal, noch weiter bis in die 80er, 90er Jahre von der Bundeswehr her. Aber ich hatte das große Glück, die Ehefrau des Tanklagerleiters, das war die Schwester meines Nachbarn, und die hat noch viel so Sachen übrig gehabt, Briefverkehr, Fotos, Postkarten, die alle nach Weißenhorn adressiert waren, was wieder natürlich ein super Fundus ist natürlich, über das Lufttanklager Weißenhorn mit Absender, und das ist natürlich auch eine große Bereicherung, sage ich mal, ne, als Sammler.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bekommt zum einen das Material von den Leuten, deren quasi ja, Angehörige oder eben historische Vorfahren irgendwo dann hier irgendwo direkt damit zu tun haben, oder sonst, wenn ihr es auf Flohmärkten irgendwo erwerbt, wenn da ja, sowas genau abgegeben wird, dann versucht ihr auch da ein bisschen hinterher zu recherchieren, was steckt da dahinter, so dass ihr im Prinzip einfach ein bisschen mehr über das wisst, was ihr da an Sammelstücken dann bei euch habt.
Also wichtig ist, dass eine Geschichte dahinter ist.
Ist definitiv so, und auch viel aus dem Internet halt kaufen. Und man glaubt es gar nicht eigentlich, da, obwohl Weißenhorn so ein kleines, ich sag mal, Kaff ist, ein kleines Dorf ist, Stadtdorf ist, mit 13.000, 14.000 Einwohnern, findest du so auf so Internetseiten teilweise 8 bis 10 Seiten, wo nur Postkarten und Material aus Weißenhorn angeboten wird.
Oi.
Ja, also das ist riesig. Und das schicken sie teilweise bis von Amerika rüber. Bis von Amerika kommen, das sind Postkarten da rüber gelaufen, von Weißenhorn aus. Und das ist phänomenal, ist einfach unglaublich, so gesehen, eigentlich so eine kleine Stadt und eigentlich doch so einen großen Streukreis gesehen.
Und das macht eben, gibt's von anderen Städten, wenn ihr jetzt im Internet recherchiert, nicht? Das ist bei Weißenhorn überdurchschnittlich, dass es da so viele Karten
gibt. Das kann man so nicht sagen. Ich denke mal, dass das zu der Zeit damals war,
die Post
einfach Kommunikationsmittel. Ja. Was heute das Internet ist, Mail oder Appen heute noch, das, was wir alles schreiben, ist sowieso ziemlich umsonst alles. Mhm. Aber das, was damals alles so geschrieben wurde, das kann man ja alles nachlesen, nur letztendlich, wenn man es lesen kann, weil das ist ja teilweise heiße Schrift, Zütterlin-Schrift. Aber das ist einfach Information gewesen, die man verschickt hat. Mhm. Und die gibt es heute noch. Und wie du vorher gesagt hast, in 50, 100 Jahren wird es wenig geben über das, was wir alles gemacht haben, weil alles bloß nur im Computer ist.
Ja, schön. Ich denke, es ist Zeit, wieder mal Musik zu spielen. Ich habe es ausgesucht von Chelsea Wolfert, den Titel The Warden. Radio Free FM, die Plattform heute, ja, ich sag mal mit der Sammlung Kult, auch wenn das eigentlich Begriff ist, den, wie ich gelernt habe, wir jetzt hier heute das erste Mal geprägt haben. Es geht jedenfalls um Weißenhorn heute und damals. Meine Studiogäste sind Ralf Kull und Florian Kull. Ja, wir haben schon ein klein bisschen über die Sammlung Kull oder über die ganzen Sachen, die gesammelt werden, gelernt und auch wie das Ganze so geht mit Recherche, mit Dokumentation und vor allem, dass in Weißenhorn doch einiges Interessantes, auch Historisches, einfach existiert, vorzuweisen. nachzuweisen ist oder historisch ist, einfach in Weißenhorn passiert ist. Wir haben gerade gehört, Postkarten gibt es aus dem Zeitraum, Bilder aus dem Zeitraum ab Ende 19. Jahrhundert. Dann sind wir Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir haben gerade auch ein bisschen über Feldpostkarten und Kriegszeit, Erster Weltkrieg gelernt. Gucken wir vielleicht mal einen Schritt weiter. In der Beschreibung der Weißenhorn steht, zum einen die Fugger haben Geld geprägt, aber auch die Weißenhorner dann in der Inflationszeit im Jahr 1923. Vielleicht ein klein bisschen könnt ihr dazu was berichten, weil es scheint ja dann auch was Außergewöhnliches zu sein, dass so eine kleine Stadt dann auch selbst Geld gedruckt hat. Und ja.
Damals war ja das Gesetz, oder halt, ich weiß nicht, wer das vorgeschrieben hat, ich schätze mal, dass es der Gesetzgeber war, dass bloß Orte Geld drucken durften, ihr eigenes Geld drucken durften, die das Stadtrecht gehabt haben. Also sprich, Ulm hat das eigene Inflationsgeld gehabt, Weißenhorn hat eigenes Inflationsgeld gedruckt und so war das halt Stadtgeld gedruckt und so war es von jeder Stadt zu Stadt unterschiedlicher. Und du konntest ja auch mit dem Geld nicht überall zahlen, das ging bloß bis zu einem bestimmten Umkreis her, wo du mit dem bezahlen konntest, mit dem Geld. Und damals, 1923, war das ja so, dass man dachte, das geht nicht arg lang mit der Inflation und dann hat man damals 1923 veranlasst, innerhalb dem Stadtrat von Weißenhorn, dass man mal die ersten,
wie viel waren es, 10.000?
10.000 oder 100.000 oder? 100.000 Reichsmark, Stadtmark
oder wie?
Stadtmark oder Stadtgeld einfach. Stadtgeld 100.000. Druckt. Und dann kann ich in der Chronik lesen, dass ein paar Wochen später in der nächsten Stadtratssitzung veranlasst worden ist, dass nochmal die gleiche Anzahl und noch mehr gedruckt worden ist. Und so verläuft es von Woche zu Woche mehr. Und ja, und wie gesagt.
Ja, die Geldscheine haben sich auch gesteigert. Waren es am Anfang 10 oder 100.000, dann waren es 10 Millionen, 100 Millionen, dann waren es Billionen. Und das ist letztendlich ins Unermessliche gelaufen, bis es den großen Peng gemacht hat und alles nichts mehr war, ne? Und das Geld ist dann letztendlich wieder, wie wir ja vorher schon mal so erwähnt haben, wieder eingezogen worden. Und aber hin und wieder findest du im Internet nur einzelne Geldscheine. Aber ich sag mal, manche meinen, weiß Gott, was sie haben und fort und versuchen da Unmengen an Euros rauszuschlagen. Aber
es hat höchstens nur einen ideellen Wert.
Mhm. Ja, das heißt, also kein wirklichen Geldwert mehr.
Einfach bloß ein Sammlerwert, sag ich jetzt mal so.
Das heißt, es irritiert, weil da steht auf dem Schein vielleicht drauf 1 Million und man denkt, Mensch, jetzt bin ich Millionär. Dabei war das in der Zeit gerade der Betrag, den, glaube ich, dann eine Semmel oder ein Wecken gekostet hat. Ne? Also im Prinzip Millionen für den kleinsten Haushaltsartikel oder ganz normalen Tagesbedarf dann hat es eben...
Das ist ja von Tag zu Tag angestiegen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen in unserer Welt.
Mhm. Wenn man das auch sieht, in Ulm haben Firmen selber auch Geld gedruckt, ob das Magirus war, Iveco, Schwenkzement, die haben alles selber Geld gemacht. Das haben wir zu Hause. Wir haben dann, nachdem wir so einen Artikel in der Zeitung hatten, in der hiesigen Zeitung hier von Ulm, Süd und West, und da haben wir eben einen Artikel gehabt über das Geld, als die Weißenhorner das Geld selber druckten. Und es gab mal nochmal einen Termin in Weißenhorn, da wurde nochmal Geld gedruckt. Das war in der 80er Jahre im Weißenhorner Fasching. Und da haben sich ein paar, Namen sind ganz egal, haben sich den Spaß erlaubt, man macht Stadtgulden. Und dann hat man damals den alten Bürgermeister Bauer abgebildet, das obere Tor von Weißenhorn, und mit der ganz guten Aufschrift, wer dieses Geld einlöst, ist selber schuld. Aber das Geld hatte ein Problem, das hat genau die gleiche Größe gehabt wie der 1000-Markschein damals.
Und das sah auch recht gut gemacht aus, das Geld.
Und das war top, von vorne und von hinten bedruckt. Mhm. Und das war das nächste Problem. Und dann kam die Polizei und hat das dann irgendwie spitz gekriegt und ein Polizeibeamter musste das ganze Geld einsammeln, zur Landeszentralbank bringen, hier nach Ulm, und das dann vernichten. Aber auch hier sind viele übrig geblieben, weil man das Geld eigentlich einen Tag vorher, bevor es groß in Umlauf kam, in Weißenhorn, im Hasenzahl, beim Faschingsball von der Empore, korbeweise runtergeworfen hat und hat das Geld verteilt. Und ich denke mal, so war es ziemlich schwierig, alles einzusammeln, weil doch jeder irgendwas für sich auf Zeit geschafft hat, weil es schon eine super Sache war. Und man hat mal nur Weißenhorner Geld gedruckt im Fasching für die Kannenwalli, dann wurde nochmal Geld gedruckt, aber nie halt so professionell und beidseitig, so wie dieser wie diese 1000 Stadtgulden mit dem alten Bürgermeister von Weißenhahn drauf. Ne?
Wobei, dieses, habe ich das richtig verstanden, war nicht wirklich eintauschbar, oder?
Nein, das war einfach Faschingsgeld. Es stand genau. drauf, wer insofern, dieses Geld eintauscht, ist selber schuld.
Insofern, weil es eingesammelt werden musste und dann noch vernichtet und genau, sehr, sehr ernst genommen wurde, muss man ja annehmen, das hat für irgendjemand dann wirklich so ein... Ja, das heißt, das hätte man vielleicht als Tausender oder irgendwas als dann Blüte, jemanden ja. unterjubeln können, genau. wer nicht genau hinguckt, hätte dann quasi mit 1000 Mark bezahlt, auch wenn das Ganze nämlich nur ein Faschingsscherz war. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, das war dann Scherzgeld sozusagen, ja, während genau. eben der 1923 oder die 1923 gedruckten Papier, ja, Scheine, ja, ich weiß nicht, wie sie ausgeschaut haben, die waren eine ernsthafte Geschichte und damit konnte man dann auch in der Stadt Zahlen eintauschen oder ganz normal sein Wecken kaufen. Also das war ein reelles Zahlungsmittel und ich nehme an, das hat dann eben ja, wie weit hat es gegolten bis in die Stadtgrenzen, oder? Also
alles, was ich jetzt sage, spekulativ.
Ich schätze halt mal, damit es auf die umliegenden Orte noch, ja, wie weit wird das gegangen?
Die, die heute eingemeindet sind, ob das Attenhofen, Biberachzell ja. und so kleine Ortschaften außenrum, da wird das schon
weil ja dann schon die nächstgrößte Stadt kam, wo eventuell, ich weiß es nicht sicher, zur damaligen Zeit sein eigenes Geld wieder gedruckt hat.
Mhm. Also so weit gehen unsere Forschungen, die wir eigentlich, muss man ja auch mal sagen, alles in unserer Freizeit machen. Mein Nachbar hat mich schon öfters gefragt, wann ich eigentlich das alles mache, weil es sind dann teilweise schon sehr intensive Zeit, unheimlicher Zeitaufwand, auch das ganze Zeug zum Hinterfragen, bei den Leuten vorbeizufahren und eine Stunde ist oft gar nichts. Ja, und jetzt letzte Woche, was unser neuer Plan ist, so in Weißenhahn, wir wollen in Gebäude rein, die leer sind oder wo nicht jeder reinkommt, weil in Weißenhahn gab es ja viele Brauereien, es gibt viele Keller, es gibt Verbindungswege und. Und es gibt da zum Beispiel das untere Tor, wo man so nicht reinkommt, wo bestimmt interessant wäre, mal für die normale Bevölkerung oder auch für uns selber, sage ich mal, reinzuschauen, wie es da aussieht, wie das früher da alles war. Und wie gesagt, ich habe jetzt bei der Stadt Weißenhahn einen Antrag gestellt, ins Rössl reinzugehen, die Keller zu fotografieren, vielleicht das Rössl selber. Dann habe ich schon Nachfragen gemacht bei Privatleuten. Bin herzlich willkommen, ich muss bloß einen Termin finden dazu. Die haben Gänge, die man wieder zugemauert hat, die einzelnen Gebäude. Man sagt sogar, es gab einen Weg von über den Marktplatz zum Magistrat. Einige sagen, es gab einen Weg raus nach Rockenburg oder ja.
Man sagt einfach so, dass die komplette Stadt von Weißenhahn komplett unterkellert und miteinander verbunden ist.
War,
ist immer noch, ist ja bloß zugemauert.
Und es ist viel verfallen, also man konnte nicht mehr rein, sage ich mal. Ne? Aber wie gesagt, es ist einiges vorhanden und es gilt jetzt zu dokumentieren, festzuhalten und die Leute zu zeigen, damit sie mal sehen, was unterirdisch so alles läuft. Ne?
Also da gibt es auf jeden Fall noch relativ viel zu tun. Was wir vorher schon im Vorgespräch gesprochen haben, Florian, das ist vor allem ein Thema von dir. Du machst ja im Internet sehr, sehr viel mit Fotos. Das heißt, nimmst dann alle Fotos und Postkarten und dann versuchst du, diese Stellen, wo diese Fotos aufgenommen wurden, zu finden und dann mit heutigen Fotos dann zu synchronisieren und zu vergleichen, um diesen Standpunkt damals mit dem Standpunkt heute ja, einfach zu vergleichen, dass man im Prinzip sieht, wie sah es damals und wie sieht es heute aus.
Das große Glück ist halt, damit sich halt in unserer Stadt nicht viel verändert hat zur damaligen Zeit, wo es damals erbaut worden ist und darum kann man es relativ leicht nachvollziehen, von welchem Fleck und welcher Position das Bild aufgenommen worden ist und darum kann man das auch sehr gut nachahmen und das zum Vergleich stellen. Und ab und zu fährt man ein fastes Auto um, aber wo über die Straße gefahren kommt, aber die passt dann schon auf, das passt dann schon. Aber ich finde es halt höchst interessant, zum Vergleich die Bilder sich gegenüber zu stellen, wie sah es damals aus und wie schaut es heute aus. Und dann, wo ich das damals gesehen habe auf die sozialen Netzwerke, dass es da so ein paar Seiten gibt, habe ich mir gedacht, das machen wir von Weißenhahn auch. Und es war nach dem ersten Tag, hast du schon über 100 Gefällt mir Klicks gehabt, also sprich Leute, die der Seite folgen. Und das, also die Resonanz war echt gigantisch, hätte ich absolut nicht gedacht. Und jetzt, bislang sind es halt knapp an die 900 Leute, die uns allein von Weißenhahn, also auf unserer Facebook-Seite uns folgen. Und das ist einfach genial.
Mhm. Ja, man muss ja sagen, wir haben Zuseher oder Zuschauer eigentlich bis von Südafrika, bis nach Münster hoch und das ist hochinteressant, also wo die Leute überherkommen und
einen gewissen Bezug zu Weißen haben.
Warum auch immer.
Weil sonst würden sie nicht auf die Seite schauen, sag ich mal so.
Jetzt haben wir die Seite schon genannt. Ich denke, wir sollten auch mal sagen, wo man dann die Seite findet, beziehungsweise wie einfach der Name am sozialen Netzwerk in Facebook ist, Florian.
Also der Name ist Weißenhorn, heute und damals.
Ganz einfach zu finden. Und dann kann man die ganzen Fotos sehen.
Genau.
Wenn du jetzt die Fotos dann machst, wie machst du das dann? Du hast dann irgendwo dir vorher recherchiert, wo ist das aufgenommen, hast dann 5 oder 6 Bilder und fährst dann die entsprechenden Stellen alle ab und guckst, dass du dann genau das mit der Position, mit dem Motiv und dem im Vordergrund genauso dann nachstellst.
Ne? Wie vorher schon erwähnt, ist man ja in Weißenhorn groß geworden. Ich lebe da schon seit 23 Jahren und man kennt eigentlich jede Ecke von Weißenhorn und drum ist es eigentlich auch relativ leicht rauszufinden, wo welches Bild aufgenommen ist. Ab und zu gibt es mal so Schwierigkeiten, wenn es nicht aus so einem typischen Aufnahmewinkel aufgenommen ist, das Gebäude zum herausfinden, wo das steht und welches ist. Ab und zu ist auch schon mal vorgekommen, dass es abgerissen worden ist und dass es gar nicht mehr gibt. Und ja, aber so macht es eigentlich keinerlei Schwierigkeiten, das rauszufinden, wo das steht, das Gebäude. Weil so groß ist Weißenhorn jetzt auch nicht, sag ich mal.
Wie viele solche Fotos hast du dann bisher schon nachgestellt oder einfach einen Vergleich geführt?
Na, man muss ja vorsichtig sein, man darf sich nicht überschwemmen, weil sonst wird es uninteressant. Ja. Wenn ich zu viel auf den Markt schmeiße, dann wird es uninteressant, sag ich mal. Und seitdem ja der Florian ausgezogen ist zu Hause und erst jetzt wieder Zugang zum weltweiten Web hat, habe ja zeitlang mache ich auch immer die Bilder dazu. Und wie gesagt, wir machen in der Woche mal eine Postkarte und andere Informationen. Es gibt so viele bei Weißenhorn letztendlich. Und wie gesagt, nicht überschwemmen, sonst wird es langweilig.
Also ich habe am Anfang immer gedacht, wo ich das angefangen habe, irgendwann wird einem schon mal Bilder ausgehen. Weil so arg viel gibt es ja jetzt dann auch nicht. Aber das galt schon seit fast 2 Jahren und bislang ist schon nichts ausgegangen am Bildmaterial und am Material, wo man präsentieren kann. Also von dem her haben wir noch genug zum Zeigen. Mhm.
Gut, also dann sind das die Bilder vor Postkarten, haben wir gelernt. Ja, was findet sich dann, also zu den Scheinen, das haben wir nicht so ganz genau gesagt. Jedenfalls, ihr habt von diesen 1923 gedruckten, von diesem Eintauschmittel oder von diesem Geld auf jeden Fall auch ein bisschen was, von diesem roten Geld bei euch.
Ja. Das habt ihr auch. Also von alle Größenordnungen, sage ich, vom 10.000er über der 100.000er und Billion. Und was das Schöne ist, ja, an diesen Geldscheinen, haben wir die schon mal abgebildet gehabt überhaupt?
Ja.
Ja, man sieht schön die Silhouette von Weißenhorn, das obere Tor, das untere Tor. So, das, was Weißenhorn ausmacht, eigentlich muss man ganz echt sagen, was das Tolle ist, ist halt das obere Tor. Die Kirche, der Marktplatz und ich denke mal, dass das einzigartig ist, wie das obere Tor ist. Und das ist so schön abgebildet auf den Geldscheinen und man kann es also hundertprozentig zuweisen, wo das Geld her ist. Und das sind immer wieder verschiedene. Und das hat der alte Bürgermeister, der Herr Schneider, der damals auch mit einem Lebensmittelgeschäft Salzle und Schneider mit beteiligt war. Der hat damals das alles signiert als Bürgermeister. Und das ist eine hochinteressante Geschichte, sage ich mal. Und es gibt, ich weiß nicht genau, wie viele verschiedene Geldscheine von Weißenhorn gibt, weil ob wir jetzt alle haben oder nicht, ich weiß es nicht. Aber
du findest sie überall, du bekommst sie aus den kuriosesten Ecken her. Im Internet kannst du sie kaufen.
Ja, aber das ist ja gar nicht der schwingliche Zeit, ja. 20, 30 Euro letztendlich für so einen Geldschein. Dann habe ich mir irgendwas gekauft. Das ist schon mal ganz interessant, auch sowas so zu kriegen. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, immer so. Ne?
Vom Privat ist immer besser zum Haben als gekauft.
Ja, da steckt was dahinter, ja, letztendlich. Weil du guckst schon mal eine Geschichte hinterher. Und so viele andere Sachen, ob das Briefe sind oder Postkarten. Wenn das vom Privat ist, dann erzählen die Leute immer was dazu. Und ja, das ist schon klasse. Gerade als ich bei der Familie Meier war, die Bärenbrauerei hatte, ich habe ja da viele Abende verbracht bei denen, was die Sachen erzählt haben, was in Weißenhorn so alles war. Und das ist hochinteressant. Man hat es im Kopf, alles kannst du nicht aufschreiben. Es ist einfach so. Ne?
Das wäre jetzt meine Frage zu all dem, was ihr da an historischen Gegenständen bekommt oder auch eben an Wissenswerten, einfach an Beschreibungen dazu. Da sitzt ihr dann abends hin. Also angenommen, ihr habt zum Beispiel jetzt jemanden interviewt, gerade bei den Fotos, die 90er Dame vielleicht angetroffen, die irgendwo ihre Fotos abgegeben hat oder zur Historie der Stadt was berichtet hat. Dann setzt ihr abends euch an den PC und schreibt das alles auf. Oder wie handhabt ihr das, damit eben dieses für die Nachwelt dann erhalten bleibt? Oder die Beschreibung zu den Gegenständen, die Geschichte hinter der Feldpostkarte, hinter dem Foto, hinter eben... Was weiß ich, allen, was so sich in der Sammlung befindet, setzt man dann abends an PC, schreibt das alles auf, was man Erfahrung gebracht hat oder recherchiert hat oder wie geht das dann?
Bislang ist meist alles im Kopf.
Ja, nee, nicht alles ist im Kopf, aber zum Beispiel habe ich von Weißenhorn viele Fotos aus der Zeit ja, vom Dritten Reich gekriegt, über Veranstaltungen, Militärveranstaltungen, die in Weißenhausen so stattgefunden haben, und du kennst ja fast niemanden, oder du kennst eigentlich niemanden, sag ich mal. Ne? Und ich habe, da lebte noch in Weißenhausen einer, der Bosch Fritz, sag ich mal, und dem habe ich die Bilder gezeigt und der kannte die Leute alle. Und ich habe mir dann immer die Mühe gemacht, ich habe die Bilder dann mit Fotoecken auf Papier gemacht, habe das aber alles vorher auf das Papier im Computer geschrieben, damit es alles passt. Also ich habe zu jeder Person, die er kannte, habe ich alle Informationen dazu, die es zu erfahren gab, und auch über Postkarten und sowas. Man liest ja die Namen teilweise drauf, wer die abgeschickt hat, grüße dich und was weiß ich, wo sie bei hingegangen sind, die ganze Welt. Und ja, es ist eine gewisse Geschichte schon mal dahinter, wo man rausfinden kann, aber oftmals kannst du auch gar nichts rausfinden. Das sind einfach Bilder, die du gekriegt hast. Da sieht man das obere Tor.
Du weißt niemand,
wer das mehr ist.
Du kannst von der Jahreszahl ungefähr einstufen, wann das Bild aufgenommen worden ist, aber so jetzt ins Detail gehend kannst du keine Geschichte rausfinden, und das, und so viel aufgeschrieben ist da auch nicht.
Aber gerade Bilder, da wo schon, Leute ja. drauf sind, ja. Das habe ich alles dokumentiert. Das habe ich alles ja. Schriftlich niedergelegt, dass es nicht verloren geht, die Information. Also gewisse Sache ist schon notiert, aber ich sage mal, vieles ist
einfach im Kopf.
Das Bild ist einfach im Kopf.
Sonst könnten wir auch O-Töne einfangen. War das mal vielleicht ein Gedanke, dass man sagt, wir gehen mit dem Mikro hin oder mit dem Aufnahmegerät und lassen einfach mal berichten und die Leute, die Zeitzeugen, noch das, was sie da erlebt haben.
Mehr Gedanke, gell?
Ja, noch eine Möglichkeit. Ne? Dann könnte man das im Prinzip beschreiben, zu den Objekten, die ihr habt, auch anhören. Wäre vielleicht dann schneller, als wenn man alles aufschreiben muss.
Das ist eine gute Idee.
Ja, kommt mir nur so gerade, weil wir Radio sind. Ja. Und ja, wie stellt ihr euch dann so über die nächsten Jahre eure Museumssammlung, eure Sammlung, Museum ist es ja noch nicht vor. Wäre das mal noch eine Idee, dass man sagt, so ein kleines Museum wäre doch ganz nett, oder so eine Stube wenigstens, wo man was ausstellen kann, zeigen Idee, kann, ja. Wo man irgendwie noch ein bisschen, weil ihr habt jetzt so vielen Erfahrungen, letztendlich, ihr steckt so viel Energie rein, aber diejenigen, die jetzt das vielleicht auch mal sehen wollen oder einmal vorbeikommen wollen, da gibt es ja bisher noch keine Möglichkeit. Klar, Internet, habt ihr gesagt, das sind die Fotos zu sehen, aber vielleicht ist ja das doch mal ein kleines Museum irgendwo wert. Wäre das eine Option oder wäre das ein Ziel für euch, oder wie stellt ihr euch das dann vor?
Es geht um den Platz halt letztendlich. Ne? Ja. Und ich sag mal so diverse alte Sachen, wenn du die irgendwo ausstellst oder hast oder die aufbewahrst, du musst ja die Räume, die dürfen ja nicht zu feucht sein, wenn du alte Bücher hast und du hast feuchte Räume, gerade wie jetzt auch das Wetter ist, dann verrosten die Klammern, die Bücher fallen auseinander, das Zeug, das fängt zum Muffeln an, das stinkt, und du musst auch, das ist alles auch ein gewisser Aufwand, der dahinter steckt, um so Sachen zum Archivieren, zum Behandeln. Aber wie gesagt, das sind...
Da haben wir die Möglichkeiten gar nicht dazu.
Die Postkarten so. Und... Mhm. Ja, aber vielleicht gibt es sich was in Zukunft, dass wir das nächstes Jahr schaffen, in der Kulturnacht in Weißenhorn, und ja, so lassen wir das mal im Raum stehen jetzt. Mhm.
Schön, dann haben wir sehr, sehr viel Spannendes von euch erfahren. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Dann war das heute die Plattform zum Thema Weißenhorn heute und damals oder eben Sammlung der Familie Kull. Meine Gäste waren Ralf Kull, Florian Kull, mein Name ist Michael Trost, das Wort wird Plattform für heute. Ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.